bevor ihr die Predigt hört, gibt es noch eine Kindergeschichte und deswegen bitte ich alle Kinder nach vorne zu kommen. Und danach gibt es noch Musikstück vor der Predigt. Also Kinder, kommt alle nach vorne. Hier ist Spielplatz. Könnt ihr euch hinsetzen. Hallo, wieder so viele Kinder. Marcel, komm. Manche Kinder trauen sich nicht ohne Eltern. Komm, Marcel. So. Jetzt sind die ganz Wichtigsten ganz vorne. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Bevor ich euch die Geschichte erzähle, möchte ich euch fragen, jeder von euch hat zwei Beine und zwei Arme, oder? Zeigt mal, habt ihr alle zwei Beine und zwei Arme? Lukas, du auch? Jawohl, sehr gut. Sag mal, was kann man alles Gutes mit unseren zwei Armen machen?
Helfen,
was kann man zum Beispiel helfen?
Arbeiten,
zum Beispiel bei jemandem im Garten arbeiten, ja? Was kann man noch machen? Was kann man alles Gutes mit zwei Händen machen? Zwei Armen.
Blumen
pflücken, ja, jemandem schenken. Was kann man noch machen?
Handstand machen.
Handstand machen, sieht auch schön aus, ja. Genau, was kann man noch machen mit zwei Armen? Kranke heilen, genau. Schön, was kann man... Ja, aber Ärzte, die machen auch mit ihren Armen und Händen, die machen Operationen zum Beispiel. Ja? Und damit machen sie Kranken auch gesund. Was kann man noch machen? Kann man Mama zu Hause mit Armen helfen?
Ja.
Ja, das macht ihr bestimmt alle ganz fleißig. Ja? Stellt euch vor, es ist einmal vor etwa 30 Jahren ein Mann auf die Welt gekommen, der keine Arme und keine Beine hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich könnte es mir nicht vorstellen, bevor ich das Bild gesehen habe. Ich möchte euch jetzt das Bild zeigen. Tut mir leid, Erwachsene können es vielleicht nicht so gut sehen. So, schaut mal, so hat er ausgesehen, oder so, genau, als er klein war. Könnt ihr das gut sehen? Könnt ihr alle gut sehen, Lukas?
Sieht wie ein Mädchen
aus. Das ist ein Junge. Sophia, du willst auch sehen? Schaut mal, er hatte keine Arme und hatte... keine Beine, nur ganz unten so kleine Füßchen. Könnt ihr das sehen?
Ja.
Mehr hatte er nicht. Als er auf die Welt kam, wollte seine Mutter ihn 4 Monate lang nicht sehen, weil sie so erschrocken war. Sie dachte, was wird aus seinem Kind ohne Arme und Beine? Und erst nach 4 Monaten konnte die Mutter das Kind akzeptieren und hat das Kind in die Arme genommen. Erst nach 4 Monaten. Und dann... ging er in ganz normale Schule, dieser Junge, oder wurde in die Schule getragen und er saß auf einem Tisch, alle anderen Schüler an Stühlen, auf den Stühlen, und der hat gelernt, mit dem kleinen Füßchen zu schreiben. Ja? Und stellt euch vor, wie enttäuscht er selber war. Er wollte sich selber als Kind schon, wollte sich das Leben nehmen, weil er dachte, was wird schon aus mir werden? Welchen Beruf kann ich ergreifen? Könnt ihr euch vorstellen, was so ein Mensch machen kann? Welchen Beruf kann er ausüben? Er hat keine Arme, mit denen er anderen helfen kann. Er hat keine Beine, mit denen er laufen kann oder sogar gehen kann. Er hatte nichts. Er war immer auf die anderen angewiesen. Und er hatte keine Hoffnung. Viele Jahre lang hatte er keine Hoffnung und wusste nicht, was er machen kann. Und irgendwann hat er gesagt, hat in der Bibel gelesen, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und ich will mich selber so annehmen, wie ich bin. Und ich glaube, dass Gott es so gewollt hat und dass Gott mit mir einen Sinn hat. Ja? Das war eine ganz wichtige Entscheidung in seinem Leben. Gott liebt mich. Und das hat ihm so viel Hoffnung gegeben. Wisst ihr, was er alles machen kann heute? Er ist heute so alt wie ich, ein bisschen jünger, vielleicht 2 Jahre. Was er alles machen kann? Schaut mal. Was macht er jetzt hier? Was ist das für ein Spiel? Er spielt Golf. Ja, er hält hier einen Schläger zwischen seiner Schulter und seinem Kopf und versucht, den Ball zu schlagen. Hat jemand von euch schon Golf gespielt? Ich habe nur einmal gespielt und es ist schwer, mit 2 Armen das zu machen. Und er macht das ohne Arme. Was er auch noch machen kann, er kann schwimmen, er kann sehr gut schwimmen. Er kann sogar tauchen. Mit Ausrüstung kann er tauchen. Er kann sogar, er hat schon gesurft auf einem Surfbrett. Wisst ihr, was das ist? Auf einem Surfbrett mit Wellen. Konnte er sogar surfen. Also er kann viele, viele Sachen machen, was ich nicht einmal mit meinen 2 Armen und 2 Beinen kann. Und wisst ihr warum? Weil er fest daran glaubt, Gott hat mich so gewollt und Gott liebt mich. Und weil er Hoffnung hat, dass Gott immer bei ihm ist. Und heute sieht er so aus. Und wisst ihr, was er macht, was sein Beruf ist? Er reist durch die ganze Welt, nach Afrika, nach Asien, nach China, in verschiedene Länder. Und er spricht zu Menschen über Hoffnung. Menschen, die in schlimmen Lebenssituationen sind, die vielleicht keinen Arm nicht haben oder die vielleicht hungern und kein Geld haben und krank sind. Und er versucht, den Menschen Mut zu machen und zu sagen, wisst ihr, Gott liebt euch. Und es gibt immer für einen, der an Gott glaubt, Hoffnung. Schaut mal, da sind ganz viele Tausende, Zehntausende Menschen also in einem Stadion oder so, in einem Platz, und er spricht zu diesen Menschen. Ein Mensch, ein Mann, der keine Arme und keine Beine hat. Und das Wichtigste, was er erkannt hat, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und ich möchte, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt, Gott liebt dich so, wie du bist. Du hast zwei Arme, du hast zwei Beine und du kannst damit unglaublich vieles Gutes tun. So, jetzt möchte ich mit euch beten, oder möchte jemand von euch beten? Okay, dann bete ich. Lieber Vater, danke, dass du uns jedem von diesen Kindern zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf geschenkt hast, Herr. Augen, die sehen können, Ohren, die hören können. Und du hast viel mit diesen Kindern vor. Ich bitte dich, Herr, dass du die Hoffnung und den Glauben an dich bei diesen Kindern festigst. Amen. So, und jetzt geht auf eure Plätze, und wenn ihr nichts zu tun habt und ein Blatt Papier habt und einen Stift, dann könnt ihr malen, was man alles mit zwei Armen Gutes machen kann. Okay, und dann könnt ihr mir die Bilder zeigen, was ihr gerne selber vielleicht mit zu Hause macht oder wie ihr selber gerne helft. Okay? So, jetzt geht bitte zu euren Eltern.
Amen.
Herzlichen Dank, dass wir verstehen, glauben können, dass wir eines Tages sehen werden, es hatte alles seinen Sinn. Manchmal haben wir diese Hoffnung nicht oder verlieren diese Hoffnung, aber es ist so wichtig, daran festzuhalten, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und was gibt es Besseres, diese Hoffnung, diese Zuversicht zu haben? Die heutige Predigt habe ich mit den Worten überschrieben, die Hoffnung stirbt nie, oder doch? Spruch Transparente von Fußballfans in hoffnungsloser Lage lautet, die Hoffnung stirbt zuletzt, der Stolz nie. Spruch Transparente eines Christen dagegen etwas anders. Die Hoffnung stirbt nie, der Stolz hoffentlich schon früher. Hoffnung, was ist das? Gibt es sie überhaupt? Vielleicht ist es nur unsere Fantasie, eine Einbildung, ein abstrakter Begriff, und wenn es sie tatsächlich gibt, ist sie ewig? Kann sie sterben? Und doch jeder von uns empfindet Hoffnung als etwas sehr Wichtiges. Wir merken, dass Hoffnung uns Kraft gibt, uns nach vorne treibt, uns Horizonten öffnet, neue Türen öffnet, und wir gehen nach vorne durch unser Leben. Ich bin heute mit der Hoffnung aufgewacht, dass ich einen schönen Tag haben werde. Da ist ein junger Mann, der hofft, die schönste Frau zu heiraten, wie ich zum Beispiel. Da ist eine junge Frau oder eine Frau, die schwanger ist und die hofft, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Da ist ein Kind, das mit hoffnungsvollen Augen in die Welt schaut. Ein Kranker hofft, dass er bald wieder gesund wird. Ein Gefangener hofft, dass er wieder frei wird. Hoffnung spielt eine unglaublich wichtige Rolle in unserem Leben. Es ist etwas, womit wir geboren werden, und es ist etwas, womit wir auch sterben. Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille. Es gibt viele Menschen heutzutage, die ihre Hoffnung scheinbar verloren haben. Und das bezeugen viele Selbstmorde, tausende Selbstmorde allein in Deutschland jährlich. Viele Menschen, die depressiv werden, die von Medikamenten abhängig werden, weil sie die Hoffnung verloren haben. Und Menschen, die in Kriegsgebieten leben, wie Syrien zum Beispiel, haben sie noch Hoffnung auf ein ruhiges, auf ein friedliches Leben? Was ist mit Hoffnung deren Menschen, die in Katastrophengebieten leben, deren Häuser vielleicht zum Beispiel weggeschwommen wurden? Haben diese Menschen Hoffnung? Wir werden täglich mit den Schwierigkeiten des Lebens konfrontiert. Von Zeit zu Zeit geraten wir in Krisen Und da wird uns wieder bewusst, wie viel Hoffnung habe ich? Habe ich überhaupt etwas, worauf ich meine Hoffnung setzen kann? Es gibt eine Gestalt in der Bibel, die viele Krisen in seinem Leben hatte. Und diese Gestalt musste auch etwas mit ihrer Hoffnung anfangen. Und das ist der David. Und ich möchte mit euch zusammen den Psalm 11 lesen. Und in diesem Psalm beschreibt David, welche Rolle die Hoffnung in seinem Leben spielte. Psalm 11. Und ihr könnt die Bibel aufschlagen und mitlesen oder einfach zuhören. Von David vorzusingen. Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, fliehe wie ein Vogel auf eure Berge? Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfeste um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. David, ein ganz gewöhnlicher Mensch, gerät in eine tiefe Krise. Voll Panik muss er von seinen Feinden fliehen und das dauert Monate, Jahre lang. Der David ist auf der Flucht. Die Bedrohung rückt immer näher und näher und seine Lage scheint oft sehr hoffnungslos zu sein. Was wird er machen? Worauf wird er seine Hoffnung setzen? Ich traue auf den Herrn, sagt David. Und dieses Verb, was in Luther-Übersetzung, was Luther mit Trauen übersetzt, heißt das gleiche wie hoffen oder die Zuflucht finden. Und so lauten die Worte Davids: Auf den Herrn will ich hoffen. Nur bei ihm finde ich Zuflucht, nur bei ihm bin ich geborgen. Man kann denken, David, übertreib doch nicht. Du bist doch in Gefahr, du musst selber handeln. Was bringt dir jetzt, auf Gott zu hoffen? Du musst jetzt die Initiative ergreifen, etwas aus der Situation heraus machen. Aber David sagt, nein, das Erste und das Wichtigste ist, dass ich auf den Herrn hoffe. Und er hatte einen Grund, auf den Herrn zu hoffen. Und in diesem Abschnitt nennt er mindestens zwei Gründe, warum er auf den Herrn hofft. Er sagt zum Ersten, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Und der zweite Grund, sagt David, eines Tages werden die Frommen, zu denen er sich auch zählte, eines Tages werden sie Gottes Angesicht schauen. Das waren zwei Gründe, die dem David geholfen haben, auf den Herrn zu hoffen. Und ich möchte erstmal über den ersten Grund sprechen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Und dieser erste Grund betrifft unmittelbar die Gegenwart. Das heißt, David spricht nicht über die Zukunft. Erstmal, er sagt jetzt, ich glaube, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Und das gibt mir den Mut, auf ihn zu hoffen. Er ist in einer hoffnungslosen Lage. Er flieht von seinen Feinden. Und er muss sich oft verstecken, irgendwo ohne Essen auskommen, ohne Haus, ohne Dach über seinen Kopf. Mit ihm sind noch einige Leute. Er trägt auch Verantwortung für sie. Es ist schwierig, schwierig in der Lage, in der sich David befindet. Wenn man sich versucht, in seine Lage zu versetzen, dann weiß ich nicht, wie ich handeln würde. Heute, wenn wir unterwegs sind zum Beispiel und Autounfall oder Autopanne hatten, da kommt schnell Krankenwagen, kommt ADAC, es gibt Krankenversicherungen, man wird rundum versorgt. Damals hatte er das alles nicht. Worauf sollte er seine Hoffnung setzen? Und deswegen spielte der Glaube, die Hoffnung in seinem Leben damals sehr große Rolle. Er wendet sich an seine Freunde. Und was sagen sie ihm? Fliehe auf deine Berge oder flieht auf eure Berge. Und ich denke, ein Rat eines Freundes in einer schwierigen Situation, in einer Lebenskrise ist sehr wichtig. Und es ist gut, wenn man einen guten Freund hat, der einem wirklich unterstützt, Mut gibt. Was sagen hier seine Freunde? Fliehe. Und David ist empört über diesen Ratschlag. Er sagt, wie sagt ihr mir, ich soll fliehen? Wo ist die Hoffnung? Wo ist der Glaube an Gott? Interessant hier dieses Wörtchen eure Berge. Und der Originaltext enthält wirklich diesen Pronomen eure vor dem Wort Berge. Und aus anderen biblischen Berichten erfahren wir, dass David tatsächlich oft in Bergen sich versteckte. Doch in diesem Text, so scheint es mir zumindest so, hat dieses Wort oder diese eure Berge auch einen allegorischen oder einen übertragenen Sinn. Das heißt, sie raten ihm, sich irgendwo zu verstecken, seine Hoffnung auf etwas zu setzen, was ihm helfen könnte. Und sie meinen damit nicht Gott. Es war damals auch üblich, vor allem bei Völkern, die nicht an Gott glaubten, dass sie irgendwo in Bergen ihre Anbetungsstätte hatten. Das war für sie oft so der Anker in Krisen. Sie dachten, wenn wir dahin gehen und dort anbeten, dort Opfer bringen, das hilft uns. Vielleicht haben sie das gemeint, indem sie sagten, flieh auf die Berge und versuche dort deinen Trost, deine Zuversicht zu finden. David sagte, nein, wie könnte das sagen? Ich hoffe auf den Herrn, nicht auf die Berge, die mich verstecken können oder auf irgendwelche Altäre, die ich anbeten kann. Man kann es noch weiter ausweiten. Worauf hoffen wir heute? Wenn wir eine Arbeitsstelle verloren haben und wir wissen, dass unsere Familie nichts zum Essen hat, wenn ich nicht arbeite. Was mache ich, wenn ich in einer Ehekrise bin? Wenn ich weiß, wenn wir den Weg weitergehen, dann scheitert unsere Ehe, dann sind wir wieder alleine. Was machen Menschen in dieser Situation? Was mache ich, wenn ich Probleme mit meinen Kindern habe, wenn Kinder gerade in Pubertät kommen und von Eltern oder von den Ratschlägen der Eltern nichts mehr zu hören wollen? Was machen wir da? Was machen wir, wenn Kinder anfangen, sich mit schlechten Sachen wie Alkohol oder Drogen oder Nikotin zu beschäftigen? Was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir krank werden? Wenn ich erfahre, dass ich Krebs habe und vielleicht nicht mehr lange zu leben habe? Was machen wir in solchen Krisensituationen? Und es gibt viele, viele solche Situationen in unserem Leben. Und da kann uns jemand sagen, fliehe doch auf deine Berge. Versuch dich zu verstecken, versuch dich von deinen Problemen wegzulaufen. Trink mal ein bisschen Alkohol oder so und dann wirst du deine Probleme vergessen. Oder surf mal im Internet ganzen Tag lang und dann kannst du einfach abschalten. Oder andere Sachen. Versuch mal ganzen Tag zu arbeiten, komm spät nach Hause von der Arbeit, dass du mit deiner Frau gar keinen Kontakt hast und dann wirst du so dem Streit aus dem Weg gehen. Es gibt viele vermeintliche Berge, die uns eine Zuflucht geben könnten. Aber David sagt, nein, ich traue auf den Herrn. Egal wie schwer die Krise ist, egal wie schwer die Umstände sind, ich möchte auf meinen Gott hoffen. Es gibt viele scheinbare Zufluchtsorte, moderne Berge, zu denen wir fliehen können. Doch David sagt, die helfen nichts. Ich weiß, Gott ist in seinem heiligen Tempel heute und das gibt mir Zuversicht. Vielleicht hat jemand von euch von einem Milliardär, Adolf Merkle, gehört, der am 5. Januar 2009, also vor knapp 3 Jahren, sich das Leben nahm. Er gehörte zu den 5 reichsten Menschen Deutschlands. Er hatte ein Vermögen von 12,8 Milliarden Euro, ein Deutscher, und er warf sich vor einen Regionalexpress und war sofort auf der Stelle tot. Es war damals in 2009 in Nachrichten und vielleicht hat das jemand von euch gehört. Die Familie von ihm bestätigte den Selbstmord in einer persönlichen Erklärung und sie sagten, die durch die Finanzkrise verursachte wirtschaftliche Notlage seiner Firmen und die damit verbundenen Unsicherheiten der letzten Wochen sowie die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können, haben den leidenschaftlichen Familienunternehmer gebrochen und er hat sein Leben so beendet. Ein Mensch, der seine Hoffnung auf sein Vermögen setzte und in einer Krise scheiterte er, weil er nicht wusste, dass es einen Gott gibt. Vielleicht wusste er von Gott, aber er war nicht seine Hoffnung in einer schwierigen Situation. Wie kann das passieren, dass Geld zu unseren Bergen werden kann? Wenn es mir gut geht, wenn ich regelmäßig meinen Lohn habe, meine Familie ernähren kann, dann denke ich, was kann schon passieren? Aber wenn ich mal 2-3 Monate ohne Lohn auskommen kann, dann wird schon schwierig, dann wird schon mein Glaube gefragt, ob ich Gott vertrauen kann. Wenn ich über Hoffnung spreche oder wenn wir über Hoffnung nachdenken, gibt es zwei Aspekte der Hoffnung. Man kann einen Wunsch mit einer Hoffnung gleichsetzen. Zum Beispiel, ich hoffe, dass ich mein Abitur mit einer guten Note abschließen kann. Und diese Hoffnung gleicht so an einen Wunsch. Das ist mein Wunsch, dass ich Abitur gut schaffe. Oder ich hoffe, dass ich eine bessere Arbeitsstelle bekomme. Das heißt, ich wünsche es mir. Auch wenn ich das nicht bekomme, dann ist es kein Weltuntergang. Es gibt aber Hoffnung, die mit Glauben oder mit Zuversicht, mit Überzeugung gleichzusetzen ist. Eine Hoffnung, dass egal in welcher Lage, in welcher Schwierigkeit ich mich befinde, dass Gott mich dadurch tragen wird. Wenn ich Abitur nicht schaffe, wenn ich mein Studium nicht abschließe, wenn ich wieder eine Krise in der Ehe habe, dass Gott mich trotzdem an meiner Hand hält und mich dadurch führt. Das sind zwei unterschiedliche Vorstellungen von Hoffnung. Ich klettere sehr gerne und mit Jugendlichen klettern wir auch ab und zu. Und beim Klettern, ihr könnt es euch zumindest ein bisschen vorstellen, auch wenn ihr nicht geklettert seid, wie das ausschaut. Beim Klettern wird es mir jedes Mal sehr bewusst, ich habe auch da zwei Hoffnungen. Wenn jedes Mal, wenn ich den Boden nicht mehr berühre, am Felsen bin und über ein Seil gesichert bin, über meinen Kletterpartner, dann hoffe ich, dass ich oben ankomme, ja, dass ich diese Route, die ich mir ausgesucht habe, schaffe. Das ist meine Hoffnung und das ist mein Wunsch. Und wenn das nicht passiert, ist es nicht schlimm. Ja? Aber es gibt noch eine Hoffnung, dass mein Kletterpartner mich sichert. Und das ist eine Hoffnung, die mit einer Zuversicht, die mit einem Vertrauen gleichzusetzen ist. Ich wünsche es mir nicht nur, ich muss sicher sein, dass er das macht. Und bevor man losklettert, gibt es beim Klettern etwas ganz, ganz Wichtiges, elementar Wichtiges, das heißt Partnercheck. Und das müssen auch die erfahrensten Kletterer machen. Und viele Unfälle passieren gerade, weil sie das vernachlässigen, Partnercheck. Und wenn wir uns gegenseitig gecheckt haben, dass die Knoten richtig sitzen, dass die Sicherungsmechanismen richtig eingesetzt werden, dann kann ich sichern. Und ich weiß, auch wenn ich die Route nicht schaffe, auch wenn ich irgendwo ausrutsche, auch wenn da scharfe Kante ist und ich mir meinen Finger schneide und ihm einfach nach hinten falle, dann weiß ich, ich werde im Seil gehalten, weil mein Partner, Kletterpartner, mich sichert. Und das ist die Hoffnung, die David hier meint. Er sagt, egal was passiert, egal wie schwierig die Lage ist, ich weiß, dass Gott, der im Himmel ist, auf mich sein Auge wirft und der wird mich halten. Egal wie schwierig die Lage ist und egal wie diese Lage ausgeht. Im Hebräerbrief gebraucht Paulus auch ein interessantes Bild, was uns hilft zu verstehen, welche Hoffnung, biblische Hoffnung gemeint ist. Und da sagt er, darum hat Gott, Hebräer Kapitel 6, Verse 17 bis 20, da heißt es, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt, so sollten wir durch zwei Zusagen nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt. Es ist ein bisschen schwieriger Text, wir können jetzt nicht auf die Details eingehen. Und wir haben einen starken Trost, die für unsere Zuflucht dazu genommen haben, fest, und jetzt kommt der Punkt, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Und diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Und jetzt spricht er über den himmlischen Heiligtum, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Mit anderen Worten sagt Paulus, Hoffnung ist etwas, was in den himmlischen Heiligtum, hinter den Vorhang, wohin Jesus selber hineingegangen ist und uns vor Gott vertritt, das ist unsere Zuversicht und das hält uns im Glauben fest. Das heißt, hier sagt Paulus gleichen Gedanken wie David, meine Hoffnung jetzt in schwierigen Zeiten ist im himmlischen Heiligtum. Ich weiß, da ist ein Gott, der sich um mich kümmert. Ich weiß, da ist Jesus Christus, mein bester Freund und er ist meine Zuversicht. Und das hilft mir in schwierigen Zeiten durch die Krise durchzugehen. Ihr kennt auch den Psalm 73, wo Asaf klagt. Asaf klagt, dass er ein Frommer ist, dass er jeden Tag die Beziehung mit Gott sucht, dass er betet und dass ihm doch nicht so gut geht, scheinbar, wie den Ungerechten. Die machen, was sie wollen und ihnen scheint gut zu sehen. Und er sagt sogar, ich war ein Narr, dass ich gedacht habe, dem Ungerechten geht es besser als mir, dem Frommen. Und er sagt, ich habe gezweifelt. Wie lange hat er gezweifelt? Bis er in den Tempel ging, und was sah er dort? Er sah das Ende. Er wusste, da ist die Gerechtigkeit. Und wenn mir die Lage, meine momentane Situation als ungerecht erscheint, kann ich sicher sein, da ist Gott im Himmel, bei dem die Gerechtigkeit ist. Und der wird letztendlich die Gerechtigkeit schaffen und ich kann drauf meine Hoffnung setzen. Im Psalm 11, den wir gelesen haben, Vers 4 heißt es, seine Augen sehen herab, ich bin ihm nicht egal. Er nimmt einen Teil an meinem Leben, jeden Tag, jeden Augenblick, egal was, welche Krise ich jetzt durchmache. Gott ist bei mir und ich kann darauf meine Hoffnung setzen. Zweiter Punkt, der David Hoffnung gibt, ist, als er in den Tempel schaut, er sagt, die Frommen werden eines Tages Gottes Angesicht schauen. Und das ist wieder nicht nur sein Wunsch. Ich hoffe, hoffentlich wird es so sein. Nein, er sagt, ich bin mir fest davon überzeugt, eines Tages, auch wenn es nicht so läuft, wie ich möchte, ich werde Gottes Angesicht schauen. Das Gleiche hat auch Hiob gesagt, als er alles verloren hat, seine Familie, seine Kinder, sein ganzes Gut, sein Vermögen, er sagte, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und eines Tages werde ich in seine Augen schauen. Und das hat ihm Kraft gegeben. Jemand hat die Hoffnung folgendermaßen definiert. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das heißt, die Hoffnung ist nicht etwas, wo ich sage, das hat Happy End, das wird immer ein Happy End haben. Nein, Hoffnung ist etwas, wo ich Vertrauen habe, Gott trägt mich durch diese Lage. Und jeder von uns war mehr oder weniger in solcher Lage. Ich habe heute den Kindern von diesem Mann erzählt und Bilder gezeigt. Wer von euch hat schon von ihm was gehört? Einige von euch. Ich habe im Urlaub in den letzten Wochen das Buch von ihm gelesen. Das Buch ist sehr frisch auf dem Markt, gibt es auch beim Advent Verlag. Und er hat ein Buch geschrieben, Mein Leben ohne Limits, Mein Leben ohne Grenzen. Ein Mann, der absolut begrenzt ist, könnte man denken, weil er keine Arme hat, keine Beine. Also er beschreibt, was für Zustände, was für Krisen er durchlebte. Er sagte, er war oft als Kind oder als Teenager in der Küche, auf der Arbeitsfläche, wo seine Mutter Essen vorbereitet hatte. Und er sagt, ich habe mir oft vorgestellt oder gewünscht, dass ich jetzt runterstürze mit dem Kopf nach unten und mein Leben damit beendet. Er sagte, das Einzige, was mich davon abgehalten habe, der Schmerz, den meine Eltern dann empfinden werden, wenn ich sterbe und wenn ich dann noch mir was breche und doch am Leben bleibe. Er hat beschrieben, wie er sich einmal das Leben nehmen wollte. Er kann gut schwimmen, aber er sagt, wenn er beim Schwimmen eine gewisse Drehung macht und Luft dabei anhält, dann kann er nicht mehr sich zurückdrehen, dann ertrinkt er einfach im Wasser. Und er war schon so weit, dass er sich das Leben nehmen wollte. Und er sagte, dann habe ich einfach vorgestellt, habe ich mich in diesem Moment an Gott so geklammert und geglaubt, es muss einen Sinn haben, warum ich so auf die Welt gekommen ist. Und er beschreibt dann, dass sein Glaube und seine Zuversicht, dass Gott aus jeder Lage, aus jeder schwierigsten Lage des Lebens etwas Gutes machen kann. Und er hat eine Firma gegründet. Und er arbeitet jetzt als Redner, als Motivationssprecher. Er reist durch die Welt und er ermutigt Menschen, an Hoffnung und am Glauben festzuhalten, weil er sagt, egal wie deine Umstände sind, es kann Sinn haben in Gottes Augen. Gott kann dich dadurch durchtragen und Gott kann dir immer Kraft geben, jede Situation durchzuhalten. Ich kann euch das Buch nur empfehlen. Es liest sich sehr leicht. Es schreibt auch sehr humorvoll. Ist einfach fantastische Geschichte, die mich persönlich sehr, sehr ermutigt. David war in solchen Situationen. Und das erinnert mich oft an mein Leben. Ich habe keine tiefsten Krisen gehabt. Ich hatte meine Krisen, die für mich Krisen waren. Jeder von euch hatte vielleicht auch tieferen Krisen. Vielleicht befindet sich einer von euch in einer Krise. Versucht euch an Gott zu klammern und sagen, Gott, ich weiß nicht, warum das mir jetzt gerade widerfährt, aber du trägst mich durch diese Krise und ich glaube, dass du stark bist und dass deine Augen alles sehen und ich werde eines Tages, egal wie mein Leben aussieht, eines Tages werde ich in dein Angesicht schauen. Wir werden jetzt ein Lied hören und in diesem Lied geht es auch darum, dass Jesus mein bester Freund ist. Er ist an meiner Seite. Es geht nicht anders. Gott ist bei uns und in schwierigsten Situationen des Lebens wird er mich da durchtragen. Das Lied wird auf Russisch sein, deswegen versuche ich so den Inhalt dieses Liedes zu übersetzen. Gott ist immer bei mir. Jesus ist mein bester Freund.
Иисус, ты мой лучший друг, ты так близок, когда мне трудно, когда сердце заноет вдруг. Ты один утешитель чудный, без тебя нет покоя мне, без тебя лишь одно томленье, лишь в тебе нахожу вполне. Я душе удовлетворение. Твоею любовью живу, и она мое сердце греет. Своим другом тебя я зову, нет, никто мне тебя не заменит. Ты один понимаешь все, нужды знаешь мои и тайны. Ты со мной, что же нужно еще? Мне искать на земле печальной. Один понимаешь все, нужды знаешь мои и тайны. Ты со мной, что же нужно еще? Мне искать на земле печальной. Если даже оставят друзья, и весь мир от меня отвернется, верю, ты не покинешь меня. Наша дружба с тобой не прервется, краток стих мой беден язык, чтобы сердцем излить благодарность. О Господь, как в любви ты велик, ты и счастье мое, и радость. Краток стих мой беден язык, чтобы сердцем излить благодарность. О Господь, как в любви ты велик. Ты и счастье мое, и радость, ты и счастье мое, и радость.
Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen und danach singen wir das Lied. Himmlischer Vater, manchmal können wir das nicht mit Worten beschreiben, was wir empfinden. Du kennst jeden Herr, du kennst jedes Herz. Du weißt, was jeder von uns jetzt durchmacht. Vielleicht scheint gerade alles gut zu sein. Vielleicht ist einer gerade in einer Krise, in einer Gesundheitskrise, Finanzkrise, Beziehungskrise. Lieber Vater, was gibt es für uns Besseres zu wissen, dass du da bist, dass du uns ganz nah bist und dass du dein Auge auf uns wirfst und dass du uns durch die tiefsten Krisen durchträgst. Lieber Vater, wir bitten dich, lass, dass unsere Hoffnung auf dich wächst und lass, dass wir auch für andere zur Hoffnung werden. Lieber Vater, bitte stärke uns in deinem Namen. Amen.